Hallo Thomas.
Hallo Holger.
Wir hatten ja vor, ich glaube, es mittlerweile anderthalb Jahre her oder sowas, hatten wir mal schon mal über Armeen an sich gesprochen und uns verabredet, auch nochmal über die Bundeswehr im Besonderen zu reden. Damit wollte ich anfangen, bevor wir dann zum größeren Thema kommen. Wie geht's denn eigentlich der Bundeswehr?
Gemischt, oder man könnte auch sagen, es kommt drauf an. Auf der einen Seite positiv, dass sie seit ein paar Jahren ja quasi keine Geldsorgen mehr haben. Das ist ja auch eine ungewöhnliche Entwicklung in der Geschichte der Bundeswehr. Auf der anderen Seite, Geld allein macht nicht glücklich. Geld zu haben bedeutet noch nicht, dass das ganze Material, was die Bundeswehr gerne hätte und sicherlich auch braucht, nächste Woche da wäre, noch nicht mal nächsten Monat und in vielen Fällen noch nicht mal nächstes Jahr. Und das andere große Problem, und das hat verschiedene Auswirkungen in die Gesellschaft hinein, ist die Frage, wo kommt denn Personal her? Also woher kommen Soldatinnen und Soldaten?
Fangen wir mit dem Material an. Es gibt ja so diese Legende vom, ich glaube, das ist das Beschaffungsamt, das praktisch alles macht, außer das zu beschaffen, was die Bundeswehr dringend braucht. Ja. Und alles ist ganz schrecklich und der linke Blinker am Panzer funktioniert nicht, darum ist er nicht einsatzfähig.
Das ist die Legende.
Ist das wirklich so? Also wo klemmt's?
Also es klemmt an vielen verschiedenen Ecken. Wir müssen uns eines klar machen, auch den Unterschied zwischen der Bundeswehr im Kalten Krieg und der Bundeswehr jetzt. Als 1989 die Mauer fiel, 1990 der Warschauer Pakt sich auflöste, die NVA aufgelöst wurde, da gab es die EU, die Europäische Union in ihrer heutigen Form noch gar nicht.
Stimmt, kein Schengen, kein gar nichts.
Es gab kein Schengen, es gab dieses, es gab die ganzen östlichen, also Polen, Baltikum und so weiter, das war alles nicht da drin. Und in diesen ja inzwischen mehr als 35 Jahren sind natürlich ganz viele fein ziselierte Bestimmungen entstanden. Rechtliche Bestimmungen, Umweltbestimmungen, technische Bestimmungen.
Weil alle nur eine Bundeswehr angeguckt haben, die nicht in den Krieg zieht. Weil ich glaube, im Krieg ist
Bundeswehr
es egal, was hinten
aus dem spielte dabei überhaupt keine Rolle bei diesen Überlegungen. Sondern es wurden, nehmen wir das Beispiel, die ganzen Zulassungsvorschriften für den Straßenverkehr.
Ja.
Viele Bundeswehrfahrzeuge haben das Problem, dass hier und da noch dran gedreht werden muss, damit die für den Straßenverkehr zugelassen werden.
Das ist doch Unsinn.
Das kann man
Im
so
Krieg
sehen.
Krieg ist das doch vollkommen...
Natürlich ist das im Krieg Unsinn. Aber wir sind ja über Jahrzehnte davon ausgegangen, Krieg ist nicht mehr.
Ja, und wenn, dann ist es so ein kleiner, hochspezialisierter Einsatz irgendwo, wo es
Schickt man ein paar tausend Leute nach Afghanistan oder irgendwo nach Afrika oder so. Also es sind alles Dinge, die anderswo ablaufen, die unter anderen Bedingungen ablaufen. Und im Grunde genommen kennt die deutsche Rechtsprechung bislang nur zwei Aggregatzustände. Entweder wir haben den tiefen Frieden oder wir haben den großen Vaterländischen Krieg.
Ja.
Und das ist so eines der Grundübel, wo man jetzt an verschiedenen Stellschrauben beginnt, das zu ändern. Aber mal überspitzt gesagt, wenn bei einem Kampfjet bei der Cockpitbeleuchtung links unten ein Birnchen kaputt ist,
dann ist der nicht zulassungsfähig.
Dann darf er nicht fliegen, weil er ist ja nicht verkehrssicher.
Was ist, wenn morgen die Russen kommen? Darf er dann fliegen?
Dann ist der Verteidigungsfall und dann gelten ganz viele Dinge ganz anders.
Ich habe das Gefühl, als hätte ich das aus deinem Mund schon vor mindestens einem Jahr schon mal irgendwo gehört.
Das habe ich auch schon vor mehr als einem Jahr wiederholt gesagt.
Warum? Ich meine, das lässt sich doch ratzfatz ändern. Das ist doch...
Na, ratzfatz, also deutsche Gesetze mal ratzfatz ändern, erstens nein. Zweitens...
Wie schnell haben wir LNG-Terminals bauen können?
Ja, okay, in manchen Punkten geht's oder ging es. Es kommt dann noch ein zweiter Punkt dazu, nämlich EU-Regelungen.
Ja.
Die EU hat aus guten Gründen in vielen Bereichen Regelungen, was Umweltschutz angeht, was irgendwelche auch Verkehrsbestimmungen und so weiter angeht, die alle aus guten Gründen eingeführt wurden. Die aber dann auch wieder Auswirkungen haben auf militärische Belange, worüber damals auch keiner nachgedacht hat. Hinzu kommt ein nach wie vor gerade im Bereich Verteidigung sehr ausgeprägtes nationales Bewusstsein.
Das sehen wir gerade bei FCAS, wo Frankreich und Deutschland es nicht auf die Reihe kriegen, sich irgendwie zusammenzuraufen, um dieses Ding mal voranzutreiben.
Das ist so ein Beispiel, wo es um neue Projekte geht. Ja. Aber wenn man so an praktischen Dingen geht, vor ein paar Jahren weiß jetzt gar nicht, so lange ist das gar nicht her, habe ich mal eine deutsche Einheit der NATO-Eingreiftruppe begleitet, die nur von Deutschland nach Polen verlegt haben.
Ja.
Das ist ja eigentlich nicht so richtig aufwendig.
Nee, steigst hier ins Auto, Stunde später bis in Polen.
So, ja. Aber nicht mit dem Panzer.
Okay, 2 Stunden später.
Nein, auch nicht, sondern du brauchst erstmal eine Zollanmeldung für jeden einzelnen Panzer. Du brauchst einen sogenannten Marschkredit, und zwar von den Deutschen, bestätigt auch von der polnischen Seite.
Ein Marschkredit?
So heißt das, das ist quasi die Marscherlaubnis oder die Straßenbenutzungserlaubnis. Mhm. Den brauchst du auf deutscher Seite, den brauchst du auf polnischer Seite. Dafür wurde dann extra an einem Autobahngrenzpunkt, wo keinerlei Grenzkontrolle sonst war, wurde ein Checkpoint der polnischen Militärpolizei aufgebaut, der dann immer bestätigte, ja, diese Fahrzeuge können hier durchfahren. Und so gibt es ganz viele Dinge. Der hat dann damals ein zuständiger Feldwebel gesagt, dass er für jeden einzelnen Schützenpanzer 32 Formulare ausfüllt, um den von Deutschland nach Polen zu überführen. Und wenn der zurückkommt, genauso.
Wird daran denn gearbeitet? Also da finde ich die Geschichte vom Bürokratieabbau immer interessant.
Ja, nein, aber es gibt ja den Begriff, nichts. Also du hast Schengen gesagt. Ja. Und aktuell ist es so, bei den deutschen Truppen in Litauen, wenn die einen Ersatzteil brauchen, dann ist es schneller, das einer zivilen Spedition auf einen LKW zu packen und zu sagen, fahr hoch. Der fährt im Grunde genommen durch, Schengen-mäßig. Ja. Wenn es ein Militärtransport ist, dann muss er angemeldet werden. Dann sind da 2 Grenzübergänge und so. Also ich will damit nur sagen, wir haben uns eine Friedensbürokratie aufgebaut, die in vielen Dingen begründet ist, aber nie darauf ausgelegt war, dass mal der Krieg der Ernstfall sein könnte.
Ja, das ist in vielen Fällen begründet, bloß halt nicht im Krieg.
So ist es. Es hat eine Weile gedauert, bis es sogenannte Override-Schalter gab in Kampffahrzeugen. Override-Schalter heißt, der Panzer bleibt stehen, weil die Abgasreinigung kaputt ist. Etwas zugespitzt ausgedreht. Das möchtest du nicht haben, wenn einer auf dich schießt.
Das möchte ich sowieso nicht. Ja, das finde ich ja beim Auto schon lästig, dass es dann auf einmal nur noch 50 fährt oder irgendwie so. Ja.
Beim Panzer, wenn geschossen wird, ist das ungesund. Und auch andere Dinge. Und deswegen hat man dann irgendwann sogenannte Override-Schalter. Das heißt, du stellst sozusagen den Schalter von ein aus auf Krieg. Mhm. Und dann sind diese ganzen Blockaden weg.
Ja.
So. Weiteres Beispiel, was immer wieder gern zitiert wird, der hintere Kampfraum eines Schützenpanzers, also wo die Soldaten sitzen, die dann auch aussteigen müssen, wenn geschossen wird, ist ein Arbeitsplatz. Für einen Arbeitsplatz gelten bestimmte Grenzwerte für chemische Belastungen und so weiter.
Ja.
Also gibt es da drin Sensoren, die Alarm schlagen, wenn irgendwas nicht so ganz Gesundes zu viel da drin ist. Und zwar nicht ganz gesund, nicht orientiert an normalen 19-jährigen gesunden jungen Mann, sondern an der vielleicht 20-jährigen schwangeren Soldatin.
Ja.
Auch da gilt natürlich, hat es einen guten Grund, warum es am Arbeitsplatz Grenzwerte für bestimmte möglicherweise ungesunde Stoffe in der Luft gibt. Aber im Frieden ist es halt der normale Arbeitsplatz. Und das muss,
also wäre
solche
das
Dinge musst du angehen
können. Wäre das Einfachste, europaweit ein Gesetz oder eine Verordnung zu erlassen, die sagt, ihr dürft jetzt überall Override-Schalter einbauen. Nee, ihr müsst und ihr dürft sie auch benutzen.
Ja, aber wann benutzen?
Ist ja egal.
Nee, ist eben nicht egal. Da sind wir doch genau bei dem Kernproblem.
Bei der Frage, sind wir im Krieg oder sind wir im Frieden?
Ja, genau. Es gibt keinen Zwischenzustand. Also ein anderes Beispiel.
Doch, in dem sind wir gerade, würde ich denken.
Ja, sind wir.
Aber niemand hat den jemals beschrieben.
Es gibt ihn rechtlich nicht.
Ja, ja.
So. Habe ich selber erlebt in Litauen auf dem Übungsplatz. Da haben die so eine Art Netz über die Windschutzscheibe vom LKW gezogen.
Ja.
Warum? Damit also nicht jeder Sonnenreflex von der Windschutzscheibe kilometerweit verrät, da kommt jemand. gibt es so eine Art Netze, die über die Windschutzscheibe gespannt werden. Wenn du die direkt davor hast, kannst du auch problemlos durchgucken. Damit darfst du in Deutschland nicht fahren. Aus Gründen der Unfallverhütung und Verkehrssicherheit.
Aber die fahren doch sowieso alle immer in Kolonnen. Da passiert doch sowieso nichts.
Damit darfst du in Deutschland nicht fahren. Damit erlischt die Betriebserlaubnis dieses Fahrzeugs.
Und wir leben in einem Land, in dem man sogar ohne Führerschein nicht fahren kann.
So. Ne?
Also, ja, du hast ja.
Das sind alles haben wir ausschließlich ein Bürokratieproblem in Deutschland und Europa?
Nee, ich weiß nicht, ob das ein Also, wir haben. Ist natürlich auch so eine
Mentalität. Oder ein Regulierungsproblem, nennen wir es lieber so.
Nein, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Natürlich, also, da fährt dir einer mit seinem LKW über den Fuß und der hatte dieses Tarnnetz davor. Ja. Dann sagst du doch natürlich sofort, der ist mir über den Fuß gefahren, weil er nicht richtig gucken konnte. Deswegen hat er einen Unfall ausgelöst. Das ist eine Wehrdienstbeschädigung. So, lieber Staat, Bundesrepublik, jetzt ersetzen wir mal den Schaden. Ja, auch das spielt ja eine Rolle. Also es hat ja Gründe, warum es diese Vorschriften gibt, weil auf der anderen Seite die Leute sagen, ha, der durfte gar nicht fahren, das ist doch alles scheiße.
Aber wie haben wir das denn vor 1989 gemacht? Da war die permanente Bedrohung aus dem Osten. Der Russe stand praktisch schon am Rhein. Der Atomkrieg war kurz um die Ecke und so weiter und so fort. Wie haben wir das damals gelöst?
Wir hatten natürlich auch sehr viel Vorschriften, sehr viel Regelung, sehr viel Verrechtlichung. Aber ich behaupte mal oder glaube nicht in diesem Detaillierungsgrad wie heute. Also normales Auto, was haben die inzwischen? Euro 5 oder Euro 6 oder wie weit sind wir?
Ich glaube 6 oder 7 sogar. So. Ne? Meins ist von 2020 und hieß 6D Temp.
Okay, so und jetzt kauft die Bundeswehr neue Geländewagen, die sind Ausnahmegenehmigung alle Euro 3.
Ja.
Weil sie dann nämlich nicht so hohe Qualitätsanforderungen an Sprit haben, weil wenn dann die Abgasreinigung nicht mehr richtig tut, dann ist die Karre nicht lahmgelegt. All solche
Dinge. Weil sie so sind, wie du dein Auto eigentlich haben willst, das kann jeder Schrauber auf der Ecke reparieren.
Genau. So, ja, das ist genau der Punkt. Aber das bedurfte einer Sonderregelung.
Ja.
Ja. Und es gibt dann bei neuen Geschützen oder sowas, ist es ein wesentlicher Punkt, wie kriegt man die zulassungsfähig? Es gibt bestimmte Gefechtsfahrzeuge, auch eine bestimmte Art von Haubitze, die wird in die Ukraine geliefert. Mhm. Aber in der Form, wie sie in die Ukraine geliefert wird, kann sie nicht an die Bundeswehr verkauft werden. Weil bestimmte Vorschriften nicht der deutschen oder bestimmte Bauartteile nicht der deutschen Vorschriftenlage entsprechen.
Wie kriegen wir das wieder eingefangen?
Also
wir wissen seit spätestens 2014 muss Menschen, die sich mit dem ganzen Kram auskennen, klar gewesen sein, dass mindestens aus Richtung Osten ein Problem auf uns zukommt.
Ja,
seit 22 sieht es auch der Letzte.
Ich weiß nicht, ob wir, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir in Deutschland einen wirklich übergreifenden Konsens haben, dass dem so ist. Man trifft immer noch Leute, die sagen, nö, ist doch alles ganz anders. Ich erwähne mal ein Beispiel. Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner.
Ja.
Die schätze ich eigentlich sehr.
Ja.
Ich bin ja selbst, das weiß der eine oder andere, anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Und die haben mir 1983, Gott ist das lange her, damals auch geholfen, als es darum ging, dass ich verweigert habe. Damals noch mit Prüfungskommission.
Du musstest wirklich für die Kommission?
Noch, ja.
Ich durfte einen Brief schreiben.
Ja, du bist jünger wahrscheinlich.
Jahrgang 69.
Ja. So. Also eine Gesellschaft, wo ich sage, okay, Pazifisten und ich schätze dieses Engagement. Und
ja.
Jetzt saß ich neulich mit einer Vorstandssprecherin der DFGVK in einer Talksendung hier in Berlin von Lokalsender. Und da ging es darum, dass sie sagte, ja, also es hat ja keiner was dagegen, dass die Bundeswehr zur Verteidigung ausgerüstet wird. Okay, sag ich, aber wo ist das Problem? Ja, das ist doch viel mehr.
Was?
Ich sag, meinen Sie jetzt, die Bundeswehr würde aufgerüstet für einen Angriff auf Russland? Dann kam die Antwort, ja, in Litauen sind sie doch schon.
Okay.
Ja.
Das ist also okay. Mir schwant, was das Problem ist.
Ja, es gibt durchaus Leute, die sagen, also Landesverteidigung bis zur Elbe, vielleicht ein Stück weiter, bis zur Neiße, bis zur Oder. Aber Landesverteidigung im NATO-Bündnisgebiet, in Litauen oder in Polen,
BU,
das ist doch quasi schon ein Angriff auf Russland. Also da sind, und das sage ich jetzt ungern, aber so ist das leider, da sind sich Leute der DFGVK mit der AfD ziemlich einig.
Ist das, also bei, je weiter du in die Extreme der politischen Rechte gehst, ne? Also so, je weiter du nach rechts gehst, desto eher kann ich noch verstehen, dass sie das nicht wirklich glauben, ja, sondern einfach nur damit die Leute abfischen wollen.
Auch.
Aber was ist mit diesem, wie hießen die?
DFGVK.
DFGVK, das sind ja typischerweise ordentlich informierte Menschen, mit denen man es dazu tun. Wo holen die das
her? Ich kann das also wiedergeben, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur bei dieser Talk-Sendung getroffen. Ich weiß nicht, aber...
Also wir haben ja in praktisch allen Bereichen, das sieht man ja bei allen Diskussionen, wir haben in der Bevölkerung ein unfassbares Informationsdefizit. Praktisch über jedes Thema dringst du schneller mit irgendwelchen Falschinformationen durch als mit allem anderen. Wie kriegen wir das denn wieder eingefangen? Wie kriegen wir den Leuten klargemacht, dass eine Armee von 200.000 Leuten, wir wären doch überhaupt mit so einer kleinen Armee, wären wir doch überhaupt nicht in der Lage, Russland sinnvoll anzugreifen.
Aber in Litauen sind wir doch schon, mit einer Brigade, mit 5.000 Leuten.
Aber wie macht man den Leuten das klar?
Ich habe neulich gedacht, ich stehe im Wald. Da kam Korrektiv, also diese ist bekannt, Korrektiv mit einem Faktencheck, wo ich dachte, das ist jetzt der Postillion, nämlich mit dem Faktencheck, nein, es trifft nicht zu, dass die Bundeswehr einen Flugzeugträger nach Grönland schickt.
Ja, es gibt halt genug Leute, die glauben, wir hätten einen Flugzeugträger, was ich im Übrigen ziemlich cool fände.
machen wir das fast
nicht auf. Der muss auch nicht so viel Tiefgang haben, wir haben ja nur die Ostsee. Gut.
Aber da denkst du dann, Moment, wenn du den Leuten sagen musst, nein, es gibt keinen deutschen Flugzeugträger, und nein, der ist nicht auf dem Weg nach Grönland, dann weißt du schon, wie unfassbar das in Teilen ist, was es für Vorstellungen gibt. An wie vielen Stellen es auch einfach die Vorstellung gibt, vielleicht will die Bundeswehr ja doch Russland überfallen und bis Moskau durchmarschieren. Also da verfängt zum Teil natürlich auch diese Kreml-Propaganda.
Ja klar, und was ja auch, ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist dieser latente Anti-Amerikanismus, den wir alle auch in den 1980er Jahren, in den 70ern so unterschwellig mitbekommen haben.
Inzwischen sozusagen begründet.
Inzwischen kann man, ich denke auch immer, die ganzen Anti-Imperialisten, die ich für bescheuert gehalten habe, 30 Jahre lang.
Genau, auf einmal haben sie alle recht gehabt.
Wir haben ein Informationsdefizit in der Bevölkerung. Wir haben im Grunde eine Überregulierung in der Politik oder in den Behörden, die für die Bundeswehr verantwortlich sind.
Ja, in der Verwaltung, auch in der Gesetzeslage.
Oh, das meinte ich.
So, jetzt kommt aber der Punkt, lass uns den Punkt mal eben abschließen mit der Gesetzeslage. Es gibt jetzt ein Bundeswehr-Beschaffungs- und Planungsbeschleunigungsgesetz. Oh Gott, so ähnlich heißt es. Ein Titel, den sich kein Mensch merken kann.
Hätte Dr. Giffey das gemacht, dann wäre es das schnelle Waffen am Mann gesetzt.
Ja, so ungefähr. Oder so. Da stehen lauter Dinge drin, die sind eigentlich nach der reinen Lehre der Wirtschaft ein Graus. Weil Vergaberecht ist ja in Deutschland oder überhaupt in der EU auch eine hinreichend komplexe Geschichte. Bisher war es zum Beispiel so, Bundeswehr will was kaufen.
Ja.
Dann kommst du und sagst, ich habe geilste Gewehr, wo gibt. Ja. Bundeswehr sagt, glaube ich nicht, kaufe ich nicht. Kaufe ich von Konkurrenz. Sagst du, gehe ich erstmal, rüge ich das beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, beim sogenannten BEIN, und rüge ich das.
Ja.
Dann sagt das BEIN, nö, das prüfen wir nochmal, aber nö, ist schon in Ordnung, dein Gewehr finden wir nicht gut.
Ja.
So. Dann sagst du, jetzt gehe ich zum Bundeskartellamt. Das hat nämlich eine Vergabekammer für solche Zwecke. Dann irgendwann prüft die Vergabekammer beim Bundeskartellamt und sagt, nö, war schon in Ordnung, dein Gewehr ist nicht so gut. Sagst du, jetzt klage ich.
Ja.
Und zwar beim Oberlandesgericht.
Wie viele Jahre haben wir jetzt schon hinter uns?
So, das Gewehr hat etwa 10 Jahre gedauert.
10 Jahre insgesamt.
Etwas mehr.
Und das nur wegen, weil was war das, ein Schweizer oder ein österreichischer Hersteller, der gerne den Auftrag gekriegt hat?
Nee, einer aus Thüringen.
Thüringen, genau.
Thüringen.
Ach Gott. Thüringen. Das Österreich Deutschlands.
Nein, da kam noch das Problem mit Patentverletzungen. Das kam noch oben drauf. Okay. Das machte es noch mal ein bisschen komplizierter. Worauf ich hinaus will, ist, bisher haben wir allein schon bei diesem Beschaffungsprozess dieses dreistufige Verfahren. Ja. Und alles hatte bisher aufschiebende Wirkung. Ja, okay. Also bis dann letztendlich beim Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden wurde, waren schon mal ein paar Jahre vergangen. Das haben sie jetzt geändert mit dem neuen Gesetz. Also bestimmte Dinge im Verteidigungsbereich haben eben nicht mehr aufschiebende Wirkung. Mhm. Dann kann man hinterher sagen, okay, dumm gelaufen, musste ich der Bund gegebenenfalls entschädigen. Aber wichtig war erstmal, dass diese Beschaffung läuft.
Ja.
So. Das sind Dinge, die sich jetzt verändern. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen unfair, auf dieses Bein zu schimpfen.
Ja.
Weil die ja in großen Teilen nur das machen können, was ihnen das Gesetz erlaubt.
Klar. Also sicher. Ich komme ja auch hier mit so lauter naiven Stammtischvorstellungen. Ja, dann verändert man das halt mal schnell, dann drück halt den Knopf. Natürlich geht das nicht. Und ich bin auch froh, dass wir in einem Land leben, in dem Leute das nicht einfach so machen.
So.
Muss man ja auch mal sagen. Zumindest in der Politik ist doch die Erkenntnis, hoffe ich zumindest, ist doch die Erkenntnis mittlerweile da, dass wir ein Problem haben. Und zwar nicht nur aus dem Osten, sondern mittlerweile auch aus dem Westen noch ein Problem kriegen, das ein bisschen anders gelagert ist, aber trotzdem ein Problem. Dass da noch nicht mal versucht wird, zumindest sehe ich es nicht, dass da nicht versucht wird, es halt einfach durchzusetzen. Sie setzen doch jeden Kram durch, den sie haben.
Ja, es wird immer punktuell, es sind immer kleine Schritte, aber es passiert ja schon was. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob nichts beschafft würde. Im Gegenteil, es wird ziemlich viel beschafft. Demnächst, irgendwann im Februar, werden wir eine Beschaffungsentscheidung haben über, jetzt sage ich auch das schöne Wort, Kamikaze-Drohnen.
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 Oh, ich erinnere mich noch an die Diskussion über, wie hieß unsere Drohne?
Heron-TP, diese 10 Jahre Diskussion, ob bewaffnet
oder nicht. Ne? Und wenn sie bewaffnet ist, darf sie nicht über Deutschland geflogen werden. Oder so.
Ja, genau. Demnächst beginnt die Ausbildung an der Waffe mit dieser Drohne. Nach
12 Jahren. Das geht nicht. Das ist nicht, das funktioniert nicht.
Lass mich
das
kurz mal eben erzählen mit dieser Kamikaze-Drohne. Also technisch heißt es Loitering Munition, also herumlungernde Munition. Warum Munition? Damit ist es keine Drohne. Warum ist das wichtig? Eine Drohne ist ein Luftfahrzeug. Ein Luftfahrzeug unterliegt bestimmten Zulassungsbedingungen. Wenn man so einfach irgendwie jetzt hier eine Drohne bauen und fliegen, ist ja nicht.
Nee.
Schon gar nicht, wenn die etwas größer ist. So. Da es Munition ist, hat man schon mal nicht diese Luftfahrtvorschriften. Das ist ja schon mal
Munition darfst du in einem etwas weniger gesicherten Waffenschrank lagern.
Du darfst sie auch vor allem unter anderen Umständen einsetzen.
Ja.
Ja. So. Dann wird demnächst diese Entscheidung fallen, einen Rahmenvertrag über Loitering Munition abzuschließen. Und da werden voraussichtlich ganz wilde Dinge kommen. Zum Beispiel, dass nur ein geringer Teil erstmal gekauft wird. Der Rest bleibt bei der Industrie liegen und wird konstant upgedatet.
Ja.
Das heißt, die kriegen also permanent Software. Teilweise ist das ja Erfahrung aus der Ukraine im 2-Wochen-Rhythmus oder noch nicht mal. Also das musst du verändern, jenes musst du verändern, dann haut der Hersteller eine neue Software drauf. Und bei Bedarf werden aus ein paar tausend Stück ein paar 10.000 oder vielleicht sogar ein paar 100.000 Stück.
Und die liegen aber beim Hersteller, damit sie ständig aktuell sind?
Der Hersteller baut noch nicht mal alle, sondern ist in der Lage, hoch zu skalieren und zu sagen, jetzt baue ich ganz schnell ganz viele. Und zwar an verschiedenen Standorten und nicht, wir bauen mal 100 Marschflugkörper in den nächsten 10 Jahren an einem Standort. Aber da sind durchaus Veränderungen. Aber das führt natürlich auch so zu Fragen, wenn permanent Software upgedatet wird bei den Unternehmen, wer hat denn letztendlich die Verantwortung, ob das alles okay ist? Wenn diese Software nicht in diesen Prüfschleifenprozess bei der Bundeswehr eingespeist wird.
Ist dieser Prüfschleifenprozess bei der Bundeswehr denn sinnvoll oder will man den lieber umgehen?
Nee, der ist schon sinnvoll, aber der kostet Zeit.
Ja.
So, und da sind wir an einem Problem. Da wird es Veränderungen geben, weil die sagen, Wir haben alles nur keine Zeit.
Ja.
Es muss also sehr fix passieren. Wer haftet, wenn irgendwas nicht richtig in Ordnung ist?
Mein Gott, die Bundesrepublik Deutschland, das kann doch alles so schwer nicht sein.
Warum soll die Bundesrepublik Deutschland haften, wenn eine Firma einen Fehler macht?
Weil die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat...
Ja, aber da hat doch die Firma einen Fehler verstehst
du? Ja, ich verstehe das. Natürlich, also, ich schlage nur gerade die Hände über dem Kopf zusammen, aber, weil das alles, es nein, ist alles so deutsch hier.
Nee, guck mal, du musst ja was anderes sehen.
Ja.
Nun sind wir zwei alte weiße Männer.
Ja.
Da führt kein Weg drum. Nee. So. Ein Großteil der Menschen in diesem Lande, die sich das begucken, die wurden geboren, nachdem die Mauer gefallen ist. Muss man sich einfach mal, die sind in einer anderen Welt aufgewachsen. Da müssen wir uns klar drüber sein, wir haben da eine andere Wahrnehmung. Mhm. Ich sage immer plakativ, ich habe das erste Drittel meines Lebens im Kalten Krieg verbracht, das zweite Drittel im ewigen Frieden und über das dritte Drittel
denken wir lieber nicht nach.
Ja, steht das Urteil noch raus.
Ja,
genau. Aber das ist genau der Punkt. Ja. So. Und wir haben aber eine Gesellschaft, und das kann man niemandem vorwerfen, das ist einfach so, die sind in dieser Wahrnehmung des ewigen Friedens in Europa aufgewachsen.
Das ist halt man muss sich selbst den Boden unter den Füßen wegziehen, um überhaupt so denken zu können, wie es bei uns fast intuitiv ist. Also die müssen sich kognitiv mit viel Arbeit erschließen, was wir intuitiv vielleicht noch haben. Ja, verstehe.
Ich würde sagen, spätestens durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine müsste das irgendwie wahrgenommen werden. Aber deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir so einen Konsens in dieser Gesellschaft haben, was solche Sachen. Dafür, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir einen Konsens haben, sind wir an vielen Dingen schon ziemlich weit gekommen. Also vor 5, 6, 7 Jahren hätte man einen doch für bekloppt erklärt, wenn es hieß, Hunderte von Milliarden Euro für Rüstung, Militär, Peng und Bumm auszugeben.
Hunderte von Milliarden Euro Schulden für Konsum des Staates aus, und das ist schon enorm. Also das hätte ich vor 4 Jahren nicht gedacht. So.
Also da haben sich schon sehr viele Dinge irre verschoben. Aber es ist natürlich... Also die deutschen Streitkräfte sind ja nach 1990 permanent runtergefahren.
Ja, wie viel hatten wir denn zur Wende, als die NVA noch integriert?
Inklusive NVA 750.000.
Und heute haben wir 180 oder so.
182, 183, vielleicht sogar inzwischen 184.000. Aber kein Vergleich.
Ja.
Das ist dann halt immer weiter runtergefahren worden. Es wurde gespart, es wurden Standorte zugemacht. All diese Dinge... Aus der damaligen Sichtweise irgendwo verständlich?
Absolut. Selbst die Aussetzung oder de facto Abschaffung, also die Jura-Aussetzung, de facto Abschaffung der Wehrpflicht war damals, ja klar, warum haben wir das nicht viel früher so gemacht?
Ja, sicher. Genau. Ja. Ne? Ja. So, und das alles umzudrehen, da muss man, wie gesagt, da muss man
ein viel dickeres
Konsens bohren. Und es dauert halt viel länger, das wieder hochzufahren. Das Beispiel, es gab 3.500 Kampfpanzer nur in der Bundeswehr in Westdeutschland während des Kalten Krieges. Jetzt sind wir im Moment so bei 350 und es wird langsam hochgefahren.
Ich hätte eher erwartet, dass wir im Kalten Krieg 35.000 und jetzt 3.500. Aber das ist, hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass da ganz andere Größenordnungen passieren. So angesichts der verrottenden LKWs in irgendwelchen Bitburger Bergkellern und sowas. Ja, das ist so ein Bild von damals.
Wenn die immerhin verrotten und wenn nicht mühsam am Leben erhalten und dann immer noch...
ganz hinten, die da sind die Reifen schon ab, die haben sie nach vorne montiert, damit wenn der Inspektor kommt. Vorne.
Genau.
Ich verstehe dich richtig. Wir haben eigentlich gar nicht wirklich ein Materialproblem. Wir haben ein Materialbeschaffungs- und Einsetzungsproblem.
Im Moment ja. Im Moment. Also... Wir haben auch ein bisschen das Problem, es gibt bestimmte Dinge, die haben wir nicht.
Die gibt's
nicht bei der Bundeswehr.
Umfassende Satellitenaufklärung oder sind wir da bei kleineren Problemen?
Ich dachte auch an kleinere. Okay. Umfassende Satellitenaufklärung passiert jetzt gerade.
Ja.
Da kommt denen natürlich zugute, dass die Technik so weit fortgeschritten ist. Du kriegst von einer finnischen Firma, ISI, kriegst du ein SAR, Synthetic Aperture Radar. Chris, also das ist so ein Radarsatellit mit 16 cm Auflösung.
Och.
Kannst du sozusagen bei den Bestellen kaufen. Rheinmetall hat mit denen Joint Venture.
Ja.
Also für 16 Zentimeter Auflösung hätten die Russen und die Amis vor 10 Jahren noch gemordet oder so.
Okay.
Da tut sich was. Da,
16 Zentimeter, das ist ordentlich, ja.
Ja, ne? Da kannst du schon mal was gucken. So. Nein, wie weit reichen Raketen, die die Bundeswehr im Bestand hat?
Wie weit sollten sie reichen müssen? Ist ja vielleicht eher die Frage.
Das ist jetzt die neue Frage. Also um das erste zu beantworten, bodengebunden, diese Raketenartillerie, 80, maximal 100 Kilometer.
Ein paar Marschflugkörper haben wir noch für 500 Kilometer oder sowas.
So, ungefähr. So. Und dann ist Schicht.
Ja.
Jetzt ist die Rede davon, aber als europäische Entwicklung, wir entwickeln weitreichendes Gedöns und da ist dann die Rede von 2000 Kilometern.
Ja.
Und eventuell Hyperschall und blub, blub, blub. Ja. Also da will ich gar nicht sehen. Aber
gute Idee eigentlich, weil die kannst du dann überall in Europa stationieren.
So. Und das, was die Amis übrigens haben, ob sie es in Europa stationieren, wissen wir noch. Jedenfalls wollte ich nur sagen, es gibt bestimmte Dinge, die haben die Bundeswehr, aber auch teilweise die Europäer schlicht nicht im Portfolio.
Ja.
So, dann kann man die entweder neu entwickeln, das wird eine Weile dauern. Man kann sie in den USA kaufen mit allen Problemen, die das inzwischen mit sich bringt. Tatsächlich passiert eine Mischung aus beidem. Zum Beispiel wollen die Deutschen, aber auch die Niederländer, weiß gar nicht, wie weit die sind, die wollen diese Tomahawk-Marschflugkörper kaufen. So, und da muss man gucken, was daraus wird und wie schnell das geht.
Nur vor allen Dingen, wer hinterher die Kontrolle darüber hat, weil das ist ja, also gerade auch bei den F-35,
was ist mit der Missionsplanung und so
genau,
weiter.
Genau, ja. Da gibt es ja dann so die, das ist schon eher die Verschwörungstheorie, dass die USA einen Killswitch haben, mit denen die F-35 ausschalten.
Das ist
aber was
Verschwörungstheorie.
Da glaube ich auch nicht dran, aber was sie sicherlich können, ist einfach mal das nächste Update verweigern.
Ja.
Oder mit dem nächsten Update irgendwas einspielen, was dann der Killswitch ist. Oder
also, so ungefähr, ja, aber vor allem, sie können ohne Updates, ne?
Ist halt ganz, wir haben halt nicht die Hoheit darüber.
Nicht, genau.
Ja, ich bin schon nervös, weil ich nicht weiß, was mein Smartphone macht, wenn ich damit was mache.
Ja?
Und jetzt soll ich mich darauf verlassen, dass ein Land wie die USA eventuell irgendwas mit unserem Waffensystem.
Das ist zu, aber
auch. Können wir das nicht einfach, jetzt mal ernsthaft, können wir nicht, es ist auch naiv, aber können wir nicht einfach unseren Freunden vom Chaos Computer Club mal so eine F-35 übergeben und sagen, hier, reverse engineert das Ding mal und baut uns mal
also
was eigenes?
Also erstens haben sie noch keine. Also weder der Chaos Computer Club noch die Bundeswehr.
Mhm.
Zweitens, ja, ob das so einfach. Also ich würde mal vermuten, man wird sich das daraufhin angucken.
Ja.
Was aber so viel ändert, weiß man auch nicht. Kurz und klein, es gibt bestimmte Entwicklungsschritte, wo die Europäer es verpennt haben, versemmelt haben.
Wir haben es ja auch nicht gemusst.
Das ist ja nicht gemusst, nicht gewollt.
Wir haben es auf die USA verlassen und konnten das ja zumindest, wer weiß, so richtig drauf ankommen lassen, haben wir es ja glücklicherweise nie müssen. Aber
ja, natürlich.
Immerhin hat es sich so angefühlt, als könnten wir das. Und da hätte es sogar bei mir, und ich neige zu einer gewissen Robustheit, auch im Frieden und auch auch bei allem Pazifismus. Aber selbst ich hätte da irgendwann vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich gesagt, nee, komm, was soll denn der Quatsch, warum sollen wir denn jetzt hier ein neues Kampfsystem selber entwickeln?
So.
Die Amis haben das off the shelf, nehmen wir doch das.
Das gilt für viele andere Systeme auch. Im Moment gibt es die lustige Debatte, es sollen neue Raketenwerfersysteme angeschafft werden.
Aha, haben wir keine?
Doch, aber es sollen neue, die sind Jahrzehnte alt, die wir haben.
Oh,
das sind diese Mars 2 oder Mars 3, weiß ich gar nicht. Jedenfalls Multi-Launch Rocket Systems. Und da gibt es einfach das Bedürfnis, neuere Versionen, größere Reichweite, blub, blub, blub.
Mhm.
Es gibt das amerikanische HIMARS-System, das kennt jeder, Ukraine und so weiter. Und es gibt das sogenannte PULS-System, das ist eine israelische Entwicklung von Elbit, das zusammen mit deutschen Firmen als Europuls in Europa vermarktet werden soll. So. Das Ganze macht aber eigentlich nur Sinn, wenn die ganzen Raketen dafür irgendwie untereinander austauschbar sind. Also das wie bei der Gewehrpatrone, egal ob dein Gewehr von Heckler und Koch kommt oder von Colt oder whatever, du kannst sagen, hier Kumpel,
jede beliebige Munition reinstopfen, Hauptsache das Kaliber stimmt.
dazu erzähle ich gleich noch was anderes. So.
Um Gottes Willen.
Bislang, aus welchen Gründen auch immer, sind die Raketen der USA für das HIMARS-System nicht mit einer Software lieferbar, die kompatibel ist mit dem Pulssystem. Jetzt könnte man sich überlegen, möchte da jemand vielleicht nicht, dass man nicht das amerikanische System kauft?
Ja.
Ist es einfach, die haben im Moment andere Probleme? Man weiß es nicht.
Das ist da gibt's Möglichkeiten, da Sachen zu programmieren. Ja, ja,
gut. Whatever,
da,
ja?
Genau. Also so. Das, ja.
Stichwort Sachen programmieren. Kleiner Exkurs, Ukraine-Krieg. Die Ukraine hat Panzerhaubitzen bekommen. Die Panzerhaubitze 2000 von Krauss-Maffei, heutzutage KNDS. So.
Geilster Waffenname aller Zeiten, finde ich.
KNDS, na gut. Und zwar haben sie Panzerhaubitzen bekommen von der Bundeswehr,
ja,
und vom königlich niederländischen Heer. Die kommen aus derselben Fabrik,
ja,
die Haubitzen. Die Munition, die die Niederländer hatten, und die Munition, die die Deutschen hatten, war untereinander nicht austauschbar.
Warum?
Weil der Feuerleitrechner der niederländischen Haubitze sagte, das ist eine deutsche Munition, kenne ich nicht, geht nicht, nimm wieder raus.
Und es gab keinen Override-Button.
Dafür nicht. Okay. Dann sind die Ukrainer, haben irgendwie so eine Taskforce losgeschickt, die in Deutschland und den Niederlanden einfach mal ein bisschen rumprogrammiert hat.
Ja, so macht man das ja auch. Man guckt sich an, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Granaten, und dann macht man das.
Ja. Die Frage stellt sich natürlich auch, warum konnte oder wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass zwei benachbarte NATO-Staaten mit dem gleichen Waffensystem vom selben Hersteller Probleme haben könnten bei der Munition? Darauf muss man erstmal kommen.
Finde ich jetzt angesichts dieser Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten, welches Land darf welche Art von Waffen an wen verkaufen und wo darf das hingeliefert werden und sowas, kann ich noch so ein bisschen nachvollziehen.
Aber nicht bei den Niederlanden. Also
Das ist dann auch wieder, da finde ich total nachvollziehbar, dass das irgendwie dann auch wieder in dieser bürokratischen Regulierung, dass irgendwer gesagt hat, ja, machen wir alles, aber nur die Deutschen dürfen die deutschen Waffen benutzen können und die Holländer dürfen die holländischen Waffen benutzen können. Alles andere, was ich allerdings erwarten würde, ist, dass wenn das dann, das ist in der Software nennt man sowas ein Austauschobjekt, dass irgendwo ein Stempelchen liegen würde, dass man auf die deutschen Granaten den Holland-Stempel macht und auf die niederländischen Granaten den Deutschland-Stempel und sie funktionieren dann trotzdem. Also den Override-Switch, das würde ich erwarten, aber
Gut, wie auch immer, es ist, wie es ist.
Wir haben uns einfach zu lange in Sicherheit gewiegt und darüber
da bestimmte ein paar Dinge Sachen
aus den Augen verloren. Wenn du so Kraft deiner prophetischen Fähigkeiten, du machst den Job ja jetzt auch schon sehr, sehr lange und guckst in sehr, sehr viele Ecken dieses Themas, wie lange brauchen wir dafür? Wie lange brauchen wir, bis wir die Art von robuster europäischer Armee haben?
Jetzt sag nicht europäische Armee, das ist nämlich ein besetzter Begriff und triggert wieder ganz andere Erwartungen.
Wieso ist der besetzt?
Was verstehst du unter europäischer Armee?
Okay.
Ja?
Okay, you got me. Okay. Ja, also ich bin ein großer Freund der weitergehenden europäischen Integration. Ich bin ein großer Freund der Fiskalunion sogar, der europäischen und so weiter. In diesem Kontext würde ich europäische Armee verstehen.
Lass uns das mal einen Moment beiseite
schieben. Die Vereinigten Staaten von Europa haben eine eigene Armee. Das ist so meine.
Ja, aber.
Das erleben wir nicht mehr.
Gut, dann sage ich dazu kurz. Zu einer Armee gehört ja nicht nur Leute und Waffen, sondern auch eine Struktur und vor allem eine Kommandostruktur.
Ja.
Davon ist Europa sehr, sehr weit entfernt.
Ja.
Gerade wenn man sich die NATO anguckt. Die Stärke der NATO ist ja nicht nur so und so viele Menschen unter Waffen, so und so viele Waffensysteme, blub, blub, sondern die Stärke der NATO ist eine integrierte und bislang einheitliche Kommandostruktur. Das ist nämlich das große Problem auch noch mit Donald Trump. Der muss gar nicht austreten aus der NATO, sondern die müssen einfach nur ihre Beteiligung an dieser Kommandostruktur runterfahren. Dann gibt es schon ein Problem. So.
Gut, das heißt für so Freiberufler wie mich, das heißt, auf einmal weiß ich nicht mehr, wer mein Chef ist, wen ich fragen muss, ob ich jetzt diesen Knopf drücken darf, sozusagen.
Naja, das sagt dir keiner. Nee, ich will andersrum sagen. wo sind denn die Leute, die dir die Information geben, wo du jetzt am besten hinfährst?
Okay.
Wo kannst du jetzt am sinnvollsten...
Das können wir nicht alleine.
Was heißt alleine? Also die NATO ist ja darauf angelegt, dass es diese integrierte Kommandostruktur gibt, dass eben alle zusammenwirken. Und aus diesem Zusammenwirken...
Das heißt, der US-Satellit guckt, währenddessen guckt ein deutscher Soldat aus Richtung Westen vom Boden aus und ja, ein anderer
sowas.
Und finnischer Soldat guckt aus Richtung Osten und spanisch
drüber.
Und alle reden miteinander und auf einmal haben alle denselben Informationen.
Genau sowas.
Okay. Okay. Das ist die Kommandostruktur.
Das ist erstmal die Aufklärungsinfrastruktur. Ja. Die Kommandostruktur heißt auch, dann gibt's eine klare Verantwortlichkeit. Da sitzt dann, weiß ich, unter Umständen ein englischer General, der irgendwelche französischen Brigaden in Marsch setzt, die aber deutsche Bataillone angeflanscht haben.
Mhm.
Ja? Und das ganze System ist so gebaut, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Soweit die Theorie. Ob das in der Praxis immer so funktionieren würde, ist eine andere Frage.
Aber dadurch, dass es seit, weiß ich nicht, 50 Jahren erprobt wird, funktioniert es, 70 sogar, funktioniert es mit Sicherheit besser als irgendwas, was ich mir heute ausdenke und morgen einsetze. So.
Bei der EU gibt es ja noch nicht mal diese Kommandostruktur.
Ja.
Ja, also das muss immer so ad hoc dann irgendwie geregelt werden. Wer darf wem was sagen und was hat der für Ressourcen? Das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Mhm. Deswegen ist den Europäern ja so wichtig, dass der NATO-Oberbefehlshaber, der militärische, möglichst immer ein US-General ist. Nicht, weil die Amis sind doch die wichtigsten, sondern der ist gleichzeitig der Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa.
Ja.
Das heißt, der hat diesen Doppelhut und kann in seiner NATO-Funktion umswitchen und sagen, jetzt setze ich eine amerikanische Division im Marsch.
Ja.
Die nur, was nur geht, weil er diese Doppelfunktion hat. Wenn da jetzt ein, es wurde ja...
Franzose den Amerikanern sagen würde, ihr marschiert jetzt los, würden die auch ihre Fritten wieder
jetzt
umbenennen.
Es wurde jetzt neulich mal ventiliert, dass die haben gesagt, ach, warum sollte nicht ein deutscher NATO-Oberbefehlshaber werden? Ja, klingt erstmal wie eine gute Idee und sollen doch die Europäer machen. Aber die USA werden natürlich sagen, ja, Moment, also wir nehmen Befehle nur von unseren Leuten.
Ja.
Und dann bist du natürlich an so einem Punkt, wo es dann eher aufs Aushandeln hinausläuft. Mhm. Liebe USA, habt ihr nicht Lust, mal eine Division im Marsch zu setzen? Während der SACEUR, ne, dieser Supreme Allied Commander Europe, jetzt einfach sagen kann, so, ich setze eine US-Division im Marsch, die ich hier zufällig gerade habe. Ja? Also das sind alles so Dinge, weswegen die NATO durch ihre Struktur halt eine gewisse Stärke hat, die über die Summe der Einzelteile hinausgeht. Und das würde fehlen bei einem Stichwort europäische Armee, solange nicht. Also wir haben sehr lange gebraucht in Europa, uns auf eine einheitliche Währung und einheitliche Finanzpolitik zu verständigen. Selbst das ist manchmal nicht ohne Friktionen.
Ich werde nie vergessen, wie ausgerechnet Deutschland als erstes die 3%-Regel gerissen hat, die Deutschland unbedingt haben wollte.
Ja, solche Geschichten. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, oder dann kommt ja wie, soll so ein Belgier entscheiden, ob Deutsche sterben?
Ja.
Ne? Also das ist dann die Frage, auf die es zugespitzt wird. Klammer auf, bei einem NATO-Einsatz könnte das natürlich auch passieren, aber das ist dann nochmal anders, wird nochmal anders wahrgenommen.
Wir haben ja jetzt Anfang 2026 das Problem, dass, und es ist mir wichtig, dass es im Zweifelsfall nur ist, im Zweifelsfall sind die USA unser Feind. Und im Zweifelsfall.
Ja.
Also sie sind nicht mehr unser Freund. Ob sie unser Gegner, unser Feind werden, wir werden sehen. An manchen Stellen sind sie schon unser Gegner. Vor allen Dingen, wenn es ideengeschichtlich wird und sowas alles. Militärisch, ich kann es nicht beurteilen, aber was ich halt immer wieder denke, ist, wie um Himmels Willen kann ich Leib und Leben meiner politischen Entität EU, meines Landes, der Bundesrepublik Deutschland, mein eigenes Leib und Leben in die Hände legen von einem Land, das derart erratisch regiert wird wie die USA. Und daraus folgt dann ja die Frage, okay, wie schnell können wir da raus? Wie schnell können wir dahin, dass wir nicht mehr von denen abhängig sind?
Ja.
Ist das überhaupt noch eine sinnvolle Frage? So
Also ist eine Frage, die man zumindest durchdenken muss.
Ja.
Ob es wirklich an diesen Punkt kommt, keine Ahnung. Ich bin... wahrlich kein Prophet.
Naja, wir werden sehen, wenn Russland am Baltikum rumtestet, oder? Dann werden wir sehen, was passiert.
Also die Frage wäre natürlich, wenn dieser Artikel 5, NATO-Artikel 5 getestet wird. Kurze Erklärung, NATO-Artikel 5 ist die Beistandsverpflichtung der NATO, der sogenannte Bündnisfall, wo also im Grunde genommen drinsteht, ein Angriff auf ein NATO-Mitglied wird als ein Angriff auf alle betrachtet. Ja. Wobei natürlich, das muss man auch sagen, da gilt das Bonmot, jedes andere NATO-Mitglied entscheidet selbst, wie es darauf reagiert. Und ob es eine Panzerdivision schickt oder ein Beileidstelegramm, ist denen selber überlassen. Verstehe. Also
Das heißt, selbst wenn die Russen Artikel 5 testen würden, könnte es immer noch sein, dass die USA sagen, hier habt ihr alle Aufklärungsdaten, hier ist sogar noch ein bisschen Geld, hier ist noch ein bisschen Gerät.
Wäre alles
denkbar. Aber unsere Leute bleiben in der Kaserne, ihr müsst eure
schicken. Ja, bleiben in der Kaserne wohl nicht. Deswegen sind die Balten ja auch so wild drauf, dass möglichst immer US-Soldaten stationiert sind im Baltikum. Deswegen sind die auch so happy über die deutsche Brigade in Litauen. Ja. Weil es darum geht zu sagen, wenn die Soldaten einer anderen Nation hier sind und direkt betroffen sind, dann ist das Ganze nicht mehr so auf dieser abstrakten Ebene. Ja. Dann hat es eine andere Bedeutung und die Chance, dass es eine Reaktion gibt, ist deutlich größer.
Das heißt, wir sollten möglichst aus jedem NATO-Land Offiziere entführen und an der NATO-Ostgrenze internieren in geheimen Lagern.
Was wir ja im Moment sehen, ist ja genau diese Geschichte, ne? Dass es in allen drei baltischen Staaten und in Polen Kampftruppen gibt aus anderen NATO-Staaten. Seit 8, 9 Jahren inzwischen. 2017 haben sie damit angefangen. Das hieß damals in Enhanced Forward Presence, verstärkt Vorwärtspräsenz, damit sozusagen dahinter steckt so ein bisschen diese Stolperdraht-Überlegung, die es ja im Kalten Krieg auch gab. Also die amerikanischen, britischen, französischen Truppen in West-Berlin, die hätten die Rote Armee auch nicht allzu lange aufgehalten.
Nee, aber die Rote Armee hätte so viele Franzosen, Amerikaner und Engländer auf dem Gewissen gehabt, dass diese Länder garantiert mehr Armee in den Marsch gesetzt hätten.
Dass die sich also betroffen gefühlt hätten.
Darum sage ich, wir sollten aus jedem Land sollten wir einfach Offiziere an der Grenze verstellen.
Ja, gut.
Nee. Gut, so, auch das wieder keine meiner einfachen Lösungen.
Nein, es tut mir leid.
Schade.
Das funktioniert so auch nicht. So, und deswegen muss man dann halt gucken. Und die Befürchtung ist einfach, in dem Moment, wo die USA als wichtigstes NATO-Mitglied sagen, naja, Entschuldigung, aber Baltikum, so what? Mhm. Also das ist so dieses alte Murir pur Danzig.
Ja.
Ne? Also es ist die Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert und all solche Geschichten. Die Überlegung, die es immer gibt und man weiß es nicht, ist natürlich auch so ein Problem. Diese Art von Abschreckung funktioniert eigentlich nur, wenn sie glaubhaft ist. Und wenn man der Gegenseite Anlass gibt, zu glauben, dass es nicht steht, dass es nicht funktioniert, dann hat man ein Problem.
Das heißt, dass wir ein Problem haben.
Wir haben ein Problem. Die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Problem raus? Da gibt es keine einfache Antwort.
Ich habe Zeit.
Ja, aber wir reden über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also man muss einfach gucken, wie viel eigene Stärke der europäischen NATO-Länder, wenn wir zunächst mal nur auf die gucken, ist denn machbar, ist denkbar, konventionell? Die atomare Geschichte lassen wir mal außen vor. Da gibt es ja bislang auch die Zusicherung der USA, da ziehen wir uns nicht raus. Ob das stimmt, keine Ahnung. Kann man lange drüber, also es ist hypothetisch. Die europäischen Länder haben zu einem großen Teil oder eigentlich alle gesagt, okay, wir sind uns bewusst, dass wir konventionell zumindest stärker werden müssen und versuchen das. Da sind wir genau bei den Geschichten, die wir eingangs besprochen haben, mit dem ganzen Material. Wo das am Ende hinführt, ob das reicht, ob das eine valide Abschreckung ist, die ja nur funktioniert, wenn die Gegenseite das ernst nimmt, tja, keine Ahnung.
Gar keine?
Wirklich gar keine, weil, also sagen wir mal so, ich würde damit rechnen, wenn es einen Versuch Russlands gibt, die Verteidigung der NATO zu testen, dann würde es eine Reaktion geben.
Ja, das ist ja das Mindeste.
Ja, ja, Entschuldigung, aber ja, wir reden ja über eine Welt der Ungewissheiten, ja, wo wir teilweise noch nicht mal sicher sind, ob das so kommt. Ich glaube, da wächst auch ein Bewusstsein, dass da durchaus passieren muss. Auch da wieder das, was ich zwischendurch gesagt habe mit dem Konsens in den europäischen Ländern, dass man sagt, ja, aber das ist doch eigentlich die NATO will Russland angreifen. Damit spielt Russland ja.
Ja, natürlich. Ja, ja. Und es verfängt ja auch.
Also, es verfängt in Teilen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Wenn man so an Ungarn denkt oder an die Slowakei oder so. Das ist natürlich alles so ein Problem. Also,
und du hast natürlich auch noch so ein Distanzproblem. Wenn irgendwas im Baltikum passiert, ja, wen schert das denn in Spanien?
Ja,
oder
ja, die
ganz
sagen,
am anderen Ende Europas sagen, ja, das ist so weit weg, das hat doch mit mir nichts zu tun.
Die Spanier sagen, ihr könnt uns natürlich auf uns verlassen. Es läuft gerade eine NATO-Übung, Stat for Start. Das ist eine Übung der Allied Reaction Force, dieser neu geschaffenen NATO-Eingreiftruppe, wo zum Beispiel auch viele Spanier dabei sind, die also mit ihrem Gerödel jetzt gerade nach Deutschland kommen.
Und das heißt, sie haben eine Genehmigung, damit nach Deutschland zu kommen?
Ja, die kommen mit dem Schiff, das ist nicht so kompliziert, überwiegend, nur mit dem Bahntransport. Aber natürlich, so nach dem Motto, oder andersrum, es gibt ja immer dieses sogenannte Baltic Air Policing, Luftraumüberwachung der baltischen Staaten, die selber keine Luftwaffe haben und deswegen rotierend die anderen NATO-Staaten immer für ein halbes Jahr oder ein paar Monate Kampfjets dahin schicken. Die werden dann stationiert in Estland oder in Lettland oder in Litauen und machen da die Luftraumüberwachung. Ja. Im Moment sind es in Estland die Spanier. Davor waren es die Italiener. Also man kann nicht sagen, nur weil die so weit weg sind, machen die nichts. Das wäre zu kurz. Auf der anderen Seite sagen die natürlich so, wenn wir uns nach Süden orientieren als Bedrohung, dann brauchen wir aber auch eure Unterstützung. Aber es ist, sagen wir mal so, die Bedrohungsperzeption ist natürlich mit zunehmender Distanz von der NATO-Ostflanke abnehmend. Wenn man im Baltikum mit den Leuten spricht, die haben teilweise Schiss. Ich war neulich bei einem Kongress, da hat die schleswig-holsteinische Innenministerin einen Vortrag gehalten. Und dann sagte sie am Schluss, also sie hat polnische Wurzeln und ein Großteil ihrer Familie lebt in Polen. Ja. Und sie sagt, meine polnische Familie hat schon Fluchtrouten festgelegt, Bankkonten im Ausland eröffnet und sozusagen die Familienerbstücke griffbereit verpackt.
Ja.
Und da reden wir von Berlin 500, 600 Kilometer Richtung Osten.
Ja gut, dann bist du in Ostpolen, aber also Polen ist ja noch viel näher dran. Und
jetzt, ja, Polen
ich
ist
könnte mir vorstellen, aus, dass wir auch im Westen nicht allzu ruhig schlafen.
So. Ja, ja, klar.
Aber das sind gerade mal 100 Kilometer und hier bei uns fühlt es sich so an, als wäre überhaupt nichts los.
Ja, ja.
Das ist halt schon, ja,
ja. Also da ist dann die Wahrnehmung schon eine ganz, ganz andere, auch aufgrund historischer Erfahrung. Ja. Und gerade im Baltikum oder so. Also sicherlich, wenn du in Spanien rumfährst, Russland, ich glaube mal, das ist ganz schön weit weg. Aber was nicht heißen muss, dass die NATO nicht funktioniert an der Stelle.
Wir werden es nur rausfinden, wenn sie funktionieren muss. Ne? Also es ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Wir haben kein Materialproblem. Was mit der NATO ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Man ist ja ganz froh, dass Florence Gaub durch alle Talkshows tingelt und erzählt alles ganz normal, alles überhaupt kein Problem.
Also Florence ist ja nun sowas, wo sie immer ihre positiv und alles super hernimmt, weiß ich auch nicht.
Was, aber vielleicht trinkt sie.
Das glaube ich noch nicht.
Also wir haben eigentlich kein Materialproblem, wir haben ein Mentalitätsproblem. Was mit der NATO ist, wissen wir nicht. Haben wir ein Personalproblem?
Ja.
Ja, tatsächlich. Ja. Also wir diskutieren die Wiederaufnahme der Wehrpflicht, was ich ganz lustig finde, weil ich denke dann immer so, das will ich mal sehen. Wo holt ihr mal? Besorgt euch mal die ganzen Ausbilder. Macht ihr mal.
Ja, also deswegen will ja auch niemand in der Bundeswehr, dass von heute auf morgen die Wehrpflicht in Kraft gesetzt wird. Das wird den Laden killen. Das wissen wir auch selbst.
Wenn du dann auf einmal 100.000 T3, T4 gemustert.
Der Laden wäre am Anschlag und könnte zumachen.
Ja. So,
andersrum, wo kommen diese Zahlen her? Die Zahlen kommen daher, dass die NATO in den vergangenen Jahren Die haben sich ja auch so ein bisschen im Frieden gewiegt und waren in Afghanistan oder sonst wo.
Ja, und selbst so größere Sachen, dann Irak war ja eine recht große.
War ja keine NATO.
Ja, aber waren halt Truppen, die auch der NATO.
Ja,
die Koalition der Willigen bestand aber zum Teil aus NATO-Staaten.
So ja, natürlich.
Also einfach, wo viel Material und viel Personal hingeworfen wurde. Sowas gab es ja nicht. Selbst die großen Auseinandersetzungen waren mit vergleichsweise wenig Personal, ja. Das wollte ich sagen.
Ich wollte jetzt aber auf was anderes hinaus. Also die NATO hat dann vor ein paar Jahren mal angefangen, Verteidigungsplanungen für die neue NATO-Ostgrenze zu machen. Mhm. Weil, das war, glaube ich, vielen auch nicht klar, im Kalten Krieg gab es eine sehr ausgefeilte Verteidigungsplanung an der Nahtstelle der Blöcke. Warschauer Pakt, NATO.
Fulda-Lücke.
Fulda-Gap, whatever. Das ging so weit, dass sozusagen jeder Bataillonskommandeur der Bundeswehr und auch der Amis genau wusste, da ist mein Gefechtsstreifen. Ah, okay. 27,3 Kilometer südlich von Fulda. Und der ist so und so breit, der Gefechtsstreifen. Links ist eine französische Brigade, rechts eine niederländische. Es war alles ausbuchstabiert, es war alles irgendwie festgelegt. Diese Planung gab es zunächst nicht, als die ganzen neuen Staaten in die NATO kamen. Das Baltikum, Polen, Rumänien.
Okay, das heißt, die planerische Ostgrenze war immer noch an der Westgrenze der
Bundesrepublik Deutschland alt. Die hatte sich erledigt.
Ja. Und niemand hat daran gedacht, das Ding weiter...
Es gab keine detaillierten Planungen für, ja, wer ist denn zuständig für die Verteidigung südlich von Vilnius oder bei Narva oder was auch immer. Ne? So. Diese Pläne wurden dann entwickelt in den vergangenen Jahren. Und dann kam aber natürlich auch die Frage, ja, wer macht das denn? Und dann gibt es immer so gewisse Verteilungen in der NATO. So eine Faustregel ist, ich glaube, auf Deutschland, dann fallen immer so 10%. Mhm. Und dann wurde das irgendwann runterbuchstabiert. Jetzt nicht in Personal, sondern Deutschland muss so und so viel Kampfbrigaden beim Heer, so und so viel Kampfjets, so und so viel Kriegsschiffe stellen, teilweise zusätzlich stellen. Und was auch neu ist, in einer sehr hohen Bereitschaft.
Aha. Ja, früher.
Um das mal deutlich zu machen, Afghanistan, da waren die immer ein halbes Jahr und wussten 2 Jahre vorher, also immer mit Ausnahmen, aber im Grunde genommen wussten die 2 Jahre vorher, in 2 Jahren gehe ich für ein halbes Jahr nach Afghanistan. Kann man sauber planen, meine Lehrgänge kann ich mit meiner Frau klären, Urlaub machen wir auch noch. Und, ja, also all diese Dinge. So, jetzt kommen wir in so Geschichten. Wir hätten aber gern innerhalb von 30 Tagen alles aufgerödelt an der Frontlinie. Und das sind noch nicht mal die schnellsten. Inzwischen, früher war immer die Rede von Notice to Move. Also wie schnell können die sich in Bewegung setzen, wenn der Befehl kommt? Ja. Und dann gab es abgestuft in einer Woche, in 10 Tagen, in einem halben Jahr. Mhm. Inzwischen reden wir von Notice to Effect. Also
bis sie ankommen.
Bis sie da sind und sozusagen anfangen können zu schießen. Ja? Diese Allied.
Aber entschuldige, das kannst du doch überhaupt nicht planen. Angesichts der Transportprobleme von schwerem Gerät.
So, da kommst du das genau doch gar nicht planen. Doch, das musst du, ja, da musst du hinkommen.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Ja. Also zu sagen, gerade bei dieser schnellen Eingreiftruppe, die das sollen.
Notice to move 24 Stunden, aber dann brauchen wir leider noch 3 Monate
für die Genehmigungsverfahren.
So, das ist ja.
Nee, die sollen dann halt, so ist die Forderung, innerhalb weniger Tage da. Wo das natürlich relativ fix geht, ist bei Luftwaffe. Die fliegen buff rüber, das ist nicht das Problem. Aber bei Heereskräften wird das schon etwas sportlicher. Und bei Marine genauso. So ein Schiff hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Und so. Wie auch immer. Jedenfalls, diese Planungen führen dazu, wenn man das runterbricht, kommt man auf eine bestimmte Größenordnung, die deutschen Streitkräfte haben sollten. Die offizielle Aussage ist, wir wollen von derzeit bummelig 180.000, 184.000 auf 260.000 bis 270.000.
Das ist ordentlich.
Schon mal ordentlich.
Wir brauchen also.
Und, das kommt noch oben drauf, wir wollen zusätzlich eine Zahl von rund 200.000 Reservisten haben. Ja?
Wie viele Deutsche werden jedes Jahr 18? Halbe, dreiviertel Millionen? Nee, wie viel haben wir?
Männer und Frauen ist über eine halbe Million. Das Ganze ist jetzt die Peilung für innerhalb der nächsten 8, 9, 10 Jahre. Ja,
das heißt aber, also auch wenn du diese Reservistenzahl haben willst, die musst du ja auch vorher erstmal durch die Bundeswehr durchschleusen.
Also die müssen mindestens ein halbes Jahr irgendwie
eine Ausbildung machen. Das heißt, wir brauchen jetzt mal locker mindestens 300.000 Rekruten.
Das funktioniert ja nicht
über die nächsten Jahre so.
Über die nächsten Jahre,
ja, klar. Aber die brauchen wir.
Also der Punkt ist ja deswegen, wenn du in dieses Gesetz guckst für den sogenannten neuen Wehrdienst. Ja. Wo ja eben noch keine Wehrpflicht drinsteht, da sind aber Zahlentabellen drin.
Okay.
Wo drinsteht, also im nächsten Jahr so und so viel, so Größe Bundeswehr, dann das Jahr so und so viel, also immer eine Steigerung um 10.000, 15.000, 20.000, ist da fein durchbuchstabiert, immer mit der Ankündigung, wenn das nicht klappt so, dann machen wir ein neues Gesetz und setzen die Wehrpflicht in Kraft.
Ist das ein Automatismus eigentlich?
Nein, das ist kein Automatismus. Das muss der Bundestag selber entscheiden. Okay. Auf Grundlage dieser vorgelegten Zahlen. Natürlich kann ein künftiger Bundestag, wie auch immer der aussieht, sagen, mir doch egal, 10.000 reichen auch insgesamt. Ja, also weiß man nicht, ist auch immer ganz schwer zu prognostizieren. Aber wie gesagt, das ist so ein Aufwuchs. Und dazu zwei Anmerkungen. Eine Anmerkung ist, es gibt in der Truppe selbst Zweifel, ob das reicht.
Die 260.000.
Ja.
Ich finde, das klingt wenig.
Ja.
Es klingt wenig. Es ist natürlich eine andere Armee als zu meiner Zeit.
Ja, es ist. Damals war sie doppelt so groß.
Dafür hast du aber auch doppelt so viele Leute gebraucht, um irgendein Waffensystem zu bedienen.
Ja. Also typisches Beispiel: Panzerhaubitze 2000, 5-Mann-Besatzung. Neue Radpanzerhaubitze RCH 155, 2-Mann-Besatzung. Ja. Das ist so ein Beispiel. Und da gibt es andere auch. Der Punkt ist aber ein anderer. Alle Teilstreitkräfte und auch die Unterstützung, so Logistik und so weiter, die haben für sich natürlich auch mal durchgerechnet. Was bedeuten denn die NATO-Pläne? Und die Zahlen, die hört man offiziell nicht so richtig. Die hört man dann
in irgendwelchen Podcasts, die sich keiner anhört.
So etwa. Und das ist deutlich mehr.
Was heißt das in Zahlen? Deutlich mehr.
Also
kommt da eine halbe Million raus oder 750.000?
Also eher Richtung halbe Million.
Okay.
Aber selbst das ist natürlich nach der aktuellen, es ist keine politische Aussage. Sondern es ist eine Praktika-Aufstellung. Jetzt kommen die natürlich und sagen, ja gut, das Heer hätte halt gerne, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was und so geht das nicht und so. Kann man sehr drüber streiten. Teilweise muss man sich einfach vorrechnen lassen, der frühere Inspekteur der Streitkräftebasis, es gibt weder die Streitkräftebasis und diesen Inspekteur nicht mehr, egal, der konnte sehr schön vorrechnen, Leute, ihr wollt von mir so und so viel Kampftruppen an der Ostflanke unterstützt haben. Rechnen wir auf 30 Tage so und so viel Munition, so und so viel Essen, so und so viel Sprit.
Lässt sich alles wunderbar planen.
Kann man wunderbar planen.
Gemacht, sowas, ja.
Und dann sagt er, dafür brauchen wir so und so viel Nachschubbataillone und so viel LKW und so viel Leute.
Und nochmal ein Overhead an Leuten, weil die sind nicht alle immer gesund. So. Vor allen Dingen nicht, wenn gerade Krieg ist.
Also das sind alles Dinge, deswegen kann man natürlich immer ein Fragezeichen dran machen, wie belastet. Also sagen wir mal so, realistisch ist es vielleicht eher mit ein bisschen mehr zu rechnen, ist aber
wobei, im Moment... wäre ich da nicht? Also ich habe 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und ich habe nochmal 200.000 Reservisten. Da bin ich bei fast einer halben Million.
Ja, ja.
Ist das diese halbe Million?
Jein, da kommt nämlich dann noch was anderes dazu. Eine Zahl, die nicht geheim ist, die kommunizieren auch die Verantwortlichen. Nur wahrgenommen wird sie so nicht. Wenn es zu einem Konflikt mit Russland an der Ostflanke kommt, also zu einem echten Schießkrieg, ist die Berechnung 1.000 verwundete deutsche Soldaten pro Tag. Nur Deutsche. Da sind Amis und Polen und whatever nicht mitgerechnet.
Das sind 200 Tage.
Ja.
Ja. Wenn überhaupt, weil je nachdem, wer da wie verwundet, verletzt, getötet wird, brechen ganze Nachschublinien einfach zusammen. Ja. Und dann sieht es ganz vorne noch schlimmer aus.
Das muss man sich auch alles, also es sind natürlich alles Dinge, die jetzt so Worst Case-Annahmen sind, aber dummerweise ist Krieg etwas, was sehr viel mit dem Worst Case zu tun hat oder eigentlich der ultimative Worst Case ist. Ja. Also insofern wird man, wir kamen drauf mit Personal und Wehrpflicht. Also die Hoffnung, die Überlegung, die Ansage ist, wir suchen weiter nach Freiwilligen. Nur muss man wissen, dass die Bundeswehr schon seit ein paar Jahren das Ziel hatte, wir hätten gern rund 200.000 aktive Männer und Frauen. Ja. Ist aber nie wesentlich über 180.000 rausgekommen. Das heißt, es fehlten so knapp 20.000 über Jahre. Wenn man über Jahre nicht 20.000 auf freiwilliger Basis bekommen hat, was berechtigt zu der Hoffnung, dass man 80.000 auf freiwilliger Basis bekommt?
Eine breitere gesellschaftliche Diskussion insgesamt über das Thema. Andere Werbekampagnen, attraktiverer Arbeitsplatz, was natürlich jetzt auch wieder schwierig wird. Weil die Bundeswehr war immer ein extrem attraktiver Arbeitsplatz, weil man davon ausgehen konnte, dass nichts passiert.
Ja.
Das heißt, du musst jetzt die Attraktivität irgendwie auch ein bisschen umdefinieren oder den Leuten einfach mal klar machen, dass vielleicht eine ganz gute Idee wäre, keine Ahnung, 1 Million stehendes Heer zu haben, weil dann traut sich niemand uns anzurühren. Das ist ja der Trick, wie du sagtest, die Abschreckung.
Natürlich.
Also das ist
die Finnen.
Ja.
Bevölkerung so 5,5, 5,6 Millionen haben jetzt eine Planung für einen Aufwuchs auf, ich glaube, 1 Million Leute im Kriegsfall. Also ein Fünftel der Gesellschaft, die als Wehrpflichtige, als Reservisten, wie auch immer, die haben eine relativ kleine, gekaderte, aktive Armee plus Grenzschutz und was auch immer, aber sagen, im Kriegsfall sind wir ratzfatz bei 1 Million. Dafür haben sie das Reservistenalter von bisher 60 auf 65 hochgezogen. Und als ich im September da war, erzählte der Verteidigungsminister, das habe ihm Ärger mit seinem Vater eingebracht, weil sein Vater ist 70 und hat sich beschwert, dass er nicht mehr dabei sein darf.
Okay, ich dachte, er wäre 64 und hat sich beschwert, dass er nochmal hin muss.
Nee, anders.
Oh, wow, okay. Na? Die hat halt eine ganz andere Mentalität. Ja, aber die haben auch ein ganz anderes Bedrohungsszenario. Oder?
Die haben eine andere Bedrohungswahrnehmung, ein anderes Bedrohungsszenario.
Die sind schon mal von Russland überfallen worden.
So.
Ist auch 80 Jahre her oder sogar noch länger. Ne?
Ja, 39, der Winterkrieg ist immer noch sehr präsent in der Wahrnehmung. Und wenn du mit Finnen und Finninnen redest, die sagen, natürlich nehme ich ein Gewehr in die Hand. Das ist doch gar keine Frage. Ja? Jetzt muss ich aber noch mal mein Hobbyhorse einbringen an der Stelle.
Hobbyhorse?
Ja, ein Punkt, den ich gerne in dem Zusammenhang immer erwähne. Wir reden immer nur, und das halte ich für fatal, über wie viele Soldaten brauchen wir.
Ja.
Soldatinnen und Soldaten. Ich verweise gerne auf jeden Abend Tagesschau aus der Ukraine.
Ja.
Welche Bilder sehen wir? Nicht die Bilder von der Front. Wir sehen die Bilder von Menschen, die aus brennenden Häusern in Charkiw, Odessa, Kiew, Lviv gezogen werden.
Ja, Zivilverteidigung ist nicht existent in Deutschland.
So. Diese Leute, Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter, whatever, darüber müssen wir auch mal ein bisschen mehr nachdenken. Da ist auch noch der Punkt, das war ja bei der Wehrpflicht alten Stils, da gab es ja nicht nur den Zivildienst, also du gehst ins Krankenhaus, sondern es gab ja auch die Möglichkeit zu sagen, du verpflichtest dich für, ich weiß glaube ich, 7 Jahre oder 8 Jahre, beim Katastrophenschutz, beim THW, bei der Freiwilligen.
Zehn Jahre, ein Wochenende
das hat,
im Monat oder so.
Ja, sowas, ja, das hat sich
schon mal verschoben. Ja, genau.
Das haben viele gemacht bei uns damals. Ja.
Ja, aber es ist in der, wo ist das? Wo würdest du hin? Ich wüsste ja noch nicht mal heutzutage, also ich wohne in Berlin-Tempelhof. Wo gehe ich denn hin, wenn ich mich für Katastrophenschutz irgendwie interessiere?
Vielleicht zum THW, vielleicht zum Roten Kreuz.
Ich wohne um die Ecke vom Bürgeramt, da würde ich wahrscheinlich als erstes mal zum Bürgermeister, weißt du noch nicht mal.
Zum Bürgeramt, da hast du aber keinen Termin, ne?
Nee. Also, aber die gibt es ja
mittlerweile wieder kurzfristig. Das war jetzt ein Berliner Insider.
Die gibt es jetzt wieder kurzfristig hier in Berlin.
2 Monate, ja.
Hm. Was eventuell damit zusammenhängt, dass man nicht auf die Straße kann, weil hier nirgendwo gestreut ist für Fußgänger. So,
damit haben wir jetzt genug Inside
mehr Ebenen
Berlin. Genug Inside Berlin reingebracht. machen wir mal zu an der Stelle. Nein, aber Also das ist etwas, was im Moment nicht wirklich oder nur ganz, es geht erstmal los. Ja. Und dann kommt die Geschichte, auch das erwähne ich immer gern, ist auch ein Hobbyhorse von mir, diese Mehrfachassignierung. Also im Zweifel hast du einen engagierten Rettungssanitäter, der in seiner Freizeit bei irgendeiner Hilfsorganisation am Wochenende auf dem Rettungswagen fährt, im Hauptberuf irgendwo eine leitende Rolle in der Rüstungsindustrie hat und außerdem Reservist der Bundeswehr ist. So, wenn es richtig schief geht, wo ist er denn dann in seinen drei Funktionen? Was macht er dann? Sorgt er für einen Nachschub an Munition? Ist er Rettungssanitäter oder ist er als Bundeswehrsoldat irgendwo im Einsatz?
Wir haben im Grunde ein, wie nennt man das denn? Also so ein Überlappungsproblem, ja. Überlappungsphänomen, ja. Weil der ja. Reservist sowieso, ja.
Also es gibt jetzt Leute, die sagen mir, ich habe das in meinem Ortsverband THW oder was weiß ich mal abgefragt, da haben wir das Problem zu 30%.
Krass.
Also ein Drittel der Leute macht irgendwas anderes, was im Ernstfall genauso wichtig ist. Und jetzt, die fangen erst langsam mal an, das überhaupt zu erfassen. Wo ist denn, ne? Und worauf will ich denn eher verzichten? Ja. Auf den, der mir einen Panzer baut? Auf den, der die Leute hier betreut, wenn ihr Haus weggebombt wird? Oder auf den Kompaniechef an der Ostfront?
Oder den, der den Panzer fährt?
Ja.
Oder auf den, der so. Den verletzten Panzerfahrer so. Zurücknimmt?
All diese Dinge, ne?
Also das sind diskutieren wir so ganz grundsätzlich in der Öffentlichkeit, meine ich jetzt, die falschen Dinge?
Ein bisschen schon, ja. Also es wird ja immer wieder dann gesagt, so, und wir wollen keine Wehrpflicht. Kann man ja drüber reden. Halte ich für eine legitime politische Position.
Absolut, ja klar.
Man muss vielleicht auch dann einfach mal sagen, jenseits der plakativen Aussage, keine Wehrpflicht, keine Zwangsdienste, kein gar nichts. Was sind denn unsere Vorstellungen von Daseinsvorsorge?
Ja.
Und da sind wir, und da finde ich Vernachlässigung des Klimawandels genauso fatal, wie wir scheißen auf Biodiversität und wir sind nicht verteidigungsbereit. Also das sind für mich alles so verschiedene Facetten. Und man sagt, wir haben uns eingerichtet in einer Gesellschaft, wo alles irgendwie läuft. Und
Schönwettergesellschaft nenne ich das immer.
Im Grunde genommen schön. Jetzt haben wir in Berlin
ja,
gerade Scheißwetter
und schon
geht alles schief. Ne? Also das sind so Dinge. Ich habe das jetzt bewusst mal geweitet über dieses Militärische hinaus.
Ja, was eine sehr gute Idee ist, weil das ist ja auch, ich kenne sehr viele, also ich muss nur auf mich gucken. Ich bin jetzt, wie gesagt, es ist Anfang Februar 2026, ich bin 56 Jahre alt, fett und krank. Ich sage mal, ich bin alt, fett und krank. Darum diskutiere ich ungern öffentlich über die Wehrpflicht, weil wenn ich herangezogen werde, dann ist der Karren so tief im Dreck, dann ist es auch egal. Also, das ist so,
darum
finde ich das immer schwierig.
Ich sage immer Generation Volkssturm.
Ja, so, genau. Das ist genau. Wir werden dann die Flakhelfer oder sowas
am Ende. Ich bin noch mal 10 Jahre älter, ja. Also von daher.
Das macht es halt schwierig, da eine Position, finde ich, öffentlich zu beziehen.
Nee.
Trotzdem kenne ich sehr viele Menschen wie mich. Ich bin auch Kriegsdienstverweigerer. Gab gerade ein schönes Interview mit Joschka Fischer im Tagesspiegel,
ja, hab ich gesehen.
Wo er gefragt wurde, würden Sie heute nochmal einen Kriegsdienst verweigern? Und er gesagt hat, nein, würde ich nicht. In der heutigen internationalen Lage nicht. Antwort fand ich ein bisschen kurz gegriffen, weil die Antwort muss eigentlich lauten, so wäre sie bei mir, mit dem heutigen Wissen würde ich wahrscheinlich nicht nochmal verweigern.
Hm.
Wir diskutieren total viel Sachen. Es gibt so Leute wie mich, die sind halt alt und krank und werden sowieso nicht mehr herangezogen und fragen sich vielleicht aber trotzdem, was kann ich denn tun? Und darum finde ich den Verweis auf den Zivilschutz eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Weil, Himmel, einen Erste-Hilfe-Kurs machen kann jeder.
Oh Gott, mach's nicht.
Es ist furchtbar.
Ich erzähle gleich von meinen Erfahrungen beim Erste-Hilfe-Kurs.
Hast du ihm die Rippen gebrochen, oder?
Nee, das auch. Das gehört ja dazu. Das ist ja Voraussetzung. Nee, ich erzähle gleich, warum ich sage, oh Gott.
Also,
ich wollte auf was anderes kurz hinaus. Die Schweden mit ihrem Konzept total versvärt. Totalverteidigung.
Totalverteidigung, ja.
Die sagen ganz klar, die haben diese berühmte Broschüre, wenn Krieg ist und so. Inzwischen haben alle Länder diese Broschüre, aber die hatten die, glaube ich, schon immer und am ausführlichsten und am knalligsten. Da steht drin, wenn du in Schweden lebst, du musst nicht Schwede sein, wenn du in diesem Land lebst, erwarten wir von dir, dass du im Alter zwischen 16 und 70 irgendeinen Beitrag leistest.
Ja.
So. Und ich sage dann immer, natürlich erwartet keiner, dass der 70-Jährige mit dem Gewehr über den Acker läuft, aber der weiß vielleicht, wie man das Notstromaggregat im Bunker bedient. Ja. Und das sind doch die Geschichten, die es gilt genauso zu mobilisieren.
Und die auch im Grunde wesentlich leichter mobilisierbar sind, weil jeder, der selbst, wer sich heute hinstellt, und das ist ja so eine beliebte Erzählung, gerade unter jüngeren Menschen, warum soll ich denn einen Staat verteidigen wollen, der nichts für mich tut?
Ja, ja.
Ich kriege keine Rente mehr, das ist ja diese Argumentation.
Genau. Und dann sage ich immer, wer hat deine Schule bezahlt?
Klar, ich habe auch ein Wort für diese Leute, das sind Wohlstandsmaden.
Okay.
Die fressen sich durch den Speck, den andere da hingelegt haben.
Okay.
Ich finde das tatsächlich
nicht. Shitstorm an Holger.
Genau, Shitstorm an mich bitte. Nichtsdestotrotz haben die ja, es ist ja trotzdem eine Position und man muss die berücksichtigen. Die kommt irgendwo her und auch diesen Leuten muss man irgendwas antworten können, weil die werden garantiert nicht zur Bundeswehr gehen.
Nee.
So.
Ist ja auch okay.
Haben aber gefälligst was beizutragen, wie du sagtest, wie bei den Schweden. Weil ansonsten müssen sie sich dann eben doch als Wohlstandsmaden bezeichnen lassen. Dann trag halt sowas bei. Also ja, geh doch zum THW. Wenn du ein Held sein willst, ist es sowieso das Beste, zur Feuerwehr zu gehen. Ja.
Ich wollte nur kurz erzählen, das muss ich jetzt auch noch
loswerden. Warum darf ich keinen Erste-Hilfe-Kurs anbieten?
Doch, darfst du schon. Also, ich habe vor kurzem den dritten Erste-Hilfe-Kurs meines Lebens gemacht. Den ersten.
Also wirklich Erste Hilfe oder SMU, also Sofortmaßnahmen am Unfall.
Ja, das ist ja immer schwankend. Mhm. Also 1976 habe ich den ersten Kurs gemacht für den damaligen Klasse 5 Führerschein. Nur die Älteren wissen noch, was das war.
Fünf? Vier hatte ich selber.
Ja, ja, das war schon die höhere Klasse.
Vier war 80 Kubik, ja, ja.
Ich hatte vier, genau.
Vier war 80 Kubik
mit 16. Die konnte man nämlich mit 16 machen.
Ja, genau.
So.
Wir sind alt.
Ja, dann habe ich einen Auffrischungskurs 2010 gemacht und jetzt vor ein paar Wochen wieder. Und der wurde eben beworben als Kurs auch für betriebliche Ersthelfer. Also es gibt ja diese Vorschrift, jedes Unternehmen muss pro so und so viele Beschäftigte einen Ersthelfer haben.
Und der Sicherheitsbeauftragte, das sind immer die Leute, die als Letzte Nein gesagt haben.
So. Ganz so schlimm ist wohl nicht, aber die halt wissen, wo der Verbandskasten hängt und vielleicht hoffentlich auch wissen, was sie mit dem Inhalt anfangen sollen. So. Der ausführlichste Kurs war der 1976.
Da haben wir auch alle noch viel mehr Zeit gehabt.
Ja, der war auch, glaube ich, nicht nur einen Tag, sondern ich glaube zwei oder ganz Wochenende oder zwei.
Ja, die gingen damals über mehrere Tage. Das gab es sogar welche über mehrere Wochen. Ich war mal beim Malteser Hilfsdienst als Jugendlicher so Mitglied und so.
Okay, nee, ich habe wirklich nur diesen Kurs gemacht für den Führerschein. Ja. Und das waren, ich meine, zwei oder drei Wochenenden oder irgendwie sowas. Also es war
auf jeden Fall nicht so eine Stunde und wieder los.
So. Ja, so ungefähr. So, das war der ausführlichste.
Ja.
Sowohl 2010 als auch in diesem Jahr habe ich so diese Mentalität erlebt. Und ich werfe das den Leuten nicht vor. Die werden so geschult. Du machst Folgendes, also der hat eine Blutung, der hat dieses so Druckverband und hier jenes. Und du kommst sehr schnell an den Punkt, Schluss. Jetzt wartest du auf den Rettungswagen. Typisches Beispiel ist Abbinden einer Arterienblutung.
Ja.
1976 nehmen Sie das Dreieckstuch, nehmen Sie ein Stückchen Holz
und zack rum
und festziehen. 2010 Abbinden, Tourniquet, sind Sie wahnsinnig? Sie machen sich strafbar.
Was?
Tun Sie nicht sowas?
Wow.
So, jetzt diese Woche ein bisschen relaxter, aber nee, machen wir nicht und ist auch gar nicht nötig und kriegen wir alles mit dem Druckverband hin und schnell genug kommt der Rettungswagen und so weiter. So, ich werfe das den Leuten nicht vor.
Ja, aber das ist eine Schönwettergesellschaft, die wir die letzten 30 Jahre waren.
Und ich weiß aus Erfahrung, da bin ich sehr froh drüber, in Berlin braucht der Rettungswagen tatsächlich im Schnitt 8,5 Minuten. Ja. Das funktioniert. Wenn nicht ein Glatteis ist, oder?
Wenn nicht Glatteis ist, wenn nicht in Lichterfelde 30.000 Leute ohne Strom sind, wenn nicht.
Okay. Ja, alles klar.
Wenn nicht Loitering Munition vom Himmel fällt.
So, aber selbst unter normalen Umständen, Berlin-Mitte oder Berliner Innenstadtbereich, innerhalb des S-Bahn-Rings 8 Minuten, fein. Schon auf einer Landstraße irgendwo in Südbrandenburg kann das ganz anders aussehen. Und in der Tat, wenn die Loitering Munition vom Himmel fällt, welche Drohnen rumkreisen. Oder in der Tat, sei es eine Naturkatastrophe, ein Anschlag, ist ja völlig egal. im Ahrtal
ich war
hat's auch nicht genützt, Linksextremisten zu jagen.
Genau, ne? Ich war 21 zur Flut im Erftkreis, das war ja die andere stark getroffene Region. Da ist dann irgendwann halt auch mal die Bundeswehr angerückt, weil nicht genug Sanitätsfahrzeuge da waren. Und da kamen Hubschrauber von der Bundeswehr, weil nicht genug Zivile da waren. Nicht da, wenn die Russen kommen.
Erstens das und zweitens erzähle ich noch eine Anekdote.
Oh ja, geil.
Einer der Rettungswagen, der Krankentransportwagen, muss man formal sagen, so ein Unimog, ungepanzerter Krankentransportwagen, wurde von einem Oberfeldarzt, das ist also quasi Oberstleutnant, auf einem Militärarzt gefahren, was eigentlich nicht sein Job ist. Und ich hatte das mitgekriegt, weil er erzählte mir, ja, ich war da im Einsatz, bin dann selber den Krankenwagen gefahren. Ich sage, dürfen Sie das denn überhaupt? Jetzt im Ernst.
Ja, klar. Ja.
Und dann sagt er, ich darf das nur, weil ich auf Eigeninitiative den Führerschein für den Unimog gemacht habe. Zu meiner Aufgabenbeschreibung als Arzt gehört es eben nicht, dass ich so ein Ding fahren darf. Also habe ich auch den Führerschein dafür nicht. Also dürfte ich unter normalen Umständen damit fahren.
Man muss bei der Bundeswehr für jedes Fahrzeug nochmal einen separaten...
Stimmte Fahrzeugklassen, ja.
Okay.
Also das nur als Anekdote, wo da auch die Bürokratie ihre lustige Umstände. Gut, kurz und klein, ich wollte nur sagen, selbst in diesem Bereich mit erster Hilfe und was tun, sind wir in der Mentalität sehr weit davon weg, the shit hits the fan.
Ja, wo fangen wir denn an, unser Problem zu lösen?
Und wir können nicht an einer Stelle anfangen zu lösen, sondern wir müssen auf sehr vielen Ebenen parallel daran arbeiten, verschiedene Dinge zu lösen. Ein Beispiel, in der Nähe gibt es eine Tiefgarage. Und ich habe mal versucht, mich zu erkundigen, ob diese Tiefgarage im Fall des Falles vielleicht als Schutzraum hergerichtet werden könnte. Da schaut man in große Augen, so nach dem Motto, wovon redet der Kerl eigentlich?
Kommst du einfach bei mir vorbei?
Ich Hast wohne du eine Tiefgarage?
Nee, ich habe keine Tiefgarage, aber das Haus ist Baujahr 1927 und unten im Keller ist sogar noch an die Wand mit LSR. Farbe geschrieben.
Luftschutzraum.
Genau, hier lang ist Platz für 38 Personen oder
irgendwas. Ja, okay.
Da kommst du halt nicht mehr raus, weil es nur noch einen Ein- und Ausgang gibt, aber hey.
Ein
Trade-off hast du immer.
Weißt du, was ich meine? Ne? Also allein diese Sachen, dann habe ich mal das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gefragt. Habt ihr denn mal so einfach ein paar hilfreich Unterlagen, wo man sagen könnte, ich hätte gern Schutzraum. Was könnte denn der Tiefgaragenbetreiber oder was ist mit dem Keller oder wie auch immer? Ja, das erarbeiten wir noch. Ja. So, die haben immerhin im vergangenen Jahr, ihren Ratgeber für Katastrophen und böse Situationen neu aufgelegt. Und da kommen Begriffe wie Krieg oder Luftangriff drin vor. Das ist ja ganz was Neues. Das hatten wir auch sehr lange nicht. So, und das fand ich auch sehr geckig, die vorherige Ausgabe, das ist übrigens die, für die der damalige Innenminister Thomas de Maizière brutalen Shitstorm geerntet hat.
Das hieß ja damals schon, Kriegstreiber.
Der Kriegstreiber, weil er diese Broschüre promotet hat, wo drin steht, was du im Keller liegen haben solltest. Ja. Diese frühere Ausgabe, die gab es, außer auf Deutsch, auch auf Englisch und Französisch.
Ja.
Während, wenn du guckst, die schwedische, die finnische, die norwegische, die dänische Broschüre, die gibt es dann auf Türkisch, Arabisch, Somali, whatever, also orientiert an, welche Sprachgruppen leben denn hier, die das vielleicht wissen sollten. Nun gibt es natürlich viele Leute in Deutschland, die Englisch und Französisch sprechen. Die können aber meistens auch Deutsch, wenn sie hier leben. Außer in Berlin, die Amis, aber sonst schon.
Ja. Also wir waren ja vor einer Stunde ungefähr schon da, wo du mich hast feststellen lassen, dass wir gesellschaftlich überhaupt nicht vorbereitet sind, weder auf Teile dieses Themenkomplexes noch auf diesen ganzen Themenkomplex. Also gesellschaftlich ist es nicht verstanden. Ist es in der Politik verstanden?
Solange die Dobrindts dieser Welt glauben, dass die Abwehr von Migranten an der österreichischen Grenze wichtiger sei als die Vorbereitung auf Krisen, solange bin ich ein bisschen skeptisch.
Thomas Wiegold, vielen Dank.
Gerne.
Wer redet, ist nicht tot.